Liebe Leute, wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze, dann kriege ich auch Zeitschriften in die Hand, die würde ich mir gar nicht kaufen, weil ich bin nicht die Zielgruppe. Das sind Frauenzeitschriften. Und wenn ich dann in diesem Blätterwald so unterwegs bin, da bin ich immer ganz interessiert, was denn so Frauen lesen. Und ich bin dann manchmal auch etwas schockiert. Weil auf den ersten 10 Seiten kannst du die Botschaft lesen, akzeptiere dich so, wie du bist. Und da sind manchmal auch ganz gute Tipps dabei und ich finde das ganz klasse. Aber dann geht es weiter auf den nächsten 10 Seiten, so verlierst du 10 Kilo in 2 Wochen. Dann ist plötzlich mit Akzeptieren gar nichts mehr. Und der Hit sind dann die letzten 10 Seiten, da gibt es leckere Tortenrezepte. Ich finde das milde ausgedrückt etwas verwirrend. Ich habe jedenfalls begriffen, wenn ich nach Antworten auf Lebensfragen suche, dann muss ich solche Zeitungen meiden. Der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn wurde einmal gefragt, warum ist dort Kommunismus zusammengebrochen, und Solzhenitsyn sagte, weil er keine Antworten geben konnte auf die Fragen nach Leid, nach Schuld und nach Tod. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich seit meiner Jugend ein Buch kennengelernt habe, das die wichtigsten Lebensfragen beantwortet, auch wenn wir als Christen nicht auf alles eine Antwort wissen. Aber die wichtigsten Lebensfragen, die werden hier in der Bibel beantwortet. Und ich muss gleich mal sagen, das macht übrigens auch klug, wenn man Bibel liest. In der Lesung haben wir es eben auch gehört, dass da jemand gescheiter ist als alte Leute, obwohl er noch jung ist, weil er sich nach der Bibel richtet. Wenn ich euch zum Beispiel, wir würden uns in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden treffen, wir würden da durchgehen, wenn du die Bibel nicht gelesen hättest, würdest du dich natürlich an der schönen Kunst erfreuen können, an den schönen Gemälden, aber bei den meisten Gemälden würdest du gar nicht wissen, was der Hintergrund ist, was das bedeutet, was da gemalt wurde. Denn an vielen Gemälden sind es Stellen aus der Bibel, die da dargestellt wurden. Oder ein Professor, der nicht an Gott glaubt, sagt zu seinen Studenten, wenn sie Literatur studieren wollen, müssen sie die Bibel gelesen haben. Wenn sie die Bibel nicht gelesen haben, brauchen sie in meine Vorlesung gar nicht erst kommen. Denn sie verstehen dann Literatur nicht. Wir merken also, schon einfach wäre diese Veranstaltungen dieser Woche, die wären eigentlich vom Kultusministerium förderungswürdig. Weil Bibel lesen macht klug. Auch wenn ich Gemälde und Kunst verstehe, muss ich noch lange nicht aber das Leben verstehen. Da weiß ich automatisch nicht, wie das Leben funktioniert. Was bleibt am Schluss, wenn Menschen über das Leben nachdenken? Da bleiben uns die Lebensfragen, die uns unter den Nägeln brennen. Wenn ich wissen will, wie man zum Beispiel ein Auto baut, dann kann ich Menschen aus früheren Zeiten nicht fragen. Ich kann meinen Sohn fragen, der das studiert hat. Aber Menschen aus früheren Zeiten kann ich nicht fragen, weil die keine Autos kannten. Und das Leben ist auch keine technische Maschine. So Dinge wie Liebe, Glück, Gut und Böse, das auseinanderzuhalten, das sind ja existenzielle Erfahrungen, die jeder von uns ganz persönlich macht. Und diese Erfahrungen haben alle Menschen zu allen Zeiten, auch unsere Vorfahren, gemacht. Und deshalb hat das, was Menschen aus früheren Generationen über das Leben gesagt hat, haben kein Verfallsdatum. Es ist übrigens sehr naiv, wenn du die angeblich guten Lebenstipps heutiger prominenter Zeitgenossen eher beachtest als zum Beispiel den weisen Rat, den wir von Philosophen bekommen haben. Also wenn es ums Leben geht, das sollte man sich eher mal mit Platon als mit Boris Becker beschäftigen. Also vielleicht mal einen kleinen Auszug, was Platon zum Leben gesagt hat. Den Guten nenne ich glücklich, wer aber Unrecht tut, den nenne ich unglücklich. Das ist doch eine Lebensweisheit. Oder lerne zuhören und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden. Oder des Geistes Auge fängt erst dann an, scharf zu sehen, wenn das des Leibes seine Schärfe zu verlieren beginnt. Lebenserfahrung aus früheren Zeiten. Und wer liest, was Menschen aus früheren Zeiten übers Leben gedacht haben, der wird auch bescheidener. Da lässt sich auch nicht von irgendwelchen neumodischen Gurus blenden. Wenn weise Menschen schon, sage ich mir, so viel Lebensweisheit aufzubieten haben, dann sollten wir doch erst recht das lesen, was Gott höchst persönlich, also der Erfinder des Lebens, über unser Leben zu sagen hat. Da kann ich gerne meine Kostprobe geben, die finden wir ja in der Bibel. Bewahre meine Gebote, damit du lebst, und meine Weisungen wie deinen Augapfel. Sprüche 7, Vers 2. Also ich muss sagen, wenn es um die Fragen geht, die wir haben, die unser Leben betreffen, und wenn wir nach Antworten suchen, sollten wir von allem, was wir bisher angesteuert haben, umkehren, und zwar hin zur Heiligen Schrift, zur Bibel. Nicht verzagen Bibelfragen. Lebensfragen und Schicksalsfragen, das wissen wir und wir ahnen es und erleben es auch, sterben nicht aus. Über Jahrhunderte haben sie sich kaum verändert und sie können zur Herausforderung werden und manche Leute können diese Schicksals- und Lebensfragen auch in die Verzweiflung treiben. Auch das gibt es. Und Nachdenken über diese Lebensfragen ist keine intellektuelle Spinnerei und das Reden über Schicksalsfragen ist auch keine Plauderei beim Kaffeekränzchen. Jeder Mensch wird mit seinem Leben, in seinem Leben damit konfrontiert. Der eine mehr, der andere weniger. Zum Beispiel, was mache ich mit meiner Angst? Oder, was ist, wenn ich urplötzlich mit Leid konfrontiert werde? Im letzten Monat habe ich ein Gespräch am Telefon gehabt mit einem Pastor, der sagt, das war immer mein Thema, an Jesus festhalten, auch im Leid. Und jetzt hat meine Frau Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also Krebs hatten bisher immer nur die anderen. Und jetzt rückt mir die Lebensfrage aber selber auf die Pelle. Jetzt muss ich das, was ich gepredigt habe, auch durchbuchstabieren. Und ich bin so dankbar, dass ich an Jesus festhält und nicht verzweifeln muss. Er mit seiner Frau. Oder habe ich den Sinn, das Thema fürs Leben gefunden? Und die andere Frage, die uns alle beschäftigt, früher oder später, was ist mir, wenn ich sterbe? Was ist dann mit mir? Wir können die Fragen natürlich verdrängen. Aber es wird keinen Erfolg haben und die Erfahrung lehrt, niemand kommt mit diesen Lebensfragen mutterseelenallein zurecht. Wir brauchen jemand, der uns Antworten gibt. In der Bibel erfahren wir, dass Jesus die Antwort ist auf diese Lebensfragen. Jesus verspricht nicht, dass er in der Angst uns ein bisschen beistehen will, sondern die Bibel verrät uns, dass Jesus in deiner Angst der Beistand ist. Und Jesus empfiehlt nicht einen Weg, auf den der Mensch ein bisschen suchen soll, um den Sinn des Lebens zu finden, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg. Und Jesus hofft auch nicht auf Rettung aus dieser sterbenden und dahintrottenden Welt, sondern er sagt, dass er die Rettung ist. Er persönlich. Und darauf gibt Jesus sein Wort. Und das ist seine Antwort auf deine Lebensfragen. Hier vielleicht mal ein Beispiel aus der Bibel. Viele Menschen, die kennen Lebenssituationen, wo sie die Welt nicht mehr verstehen und sie empfinden dann diese Situation wie so ein Gefängnis, sie sind eingesperrt, im Gefängnis des Zweifels, in der Zelle der Selbstgerechtigkeit, im Knast der Eitelkeit. Und von einem, der auch im Gefängnis saß, wird uns eben hier in der Bibel berichtet. Wie kam es dazu? Ich muss erst mal sagen, da war ein Alternativer, meine ich natürlich, der predigte auch alternativ, der sagte nicht, wie die Pastoren hier in der Gemeinde, liebe Gemeinde, zu Beginn der Predigt, sondern hat die Zuhörer erstmal ordentlich beschimpft, Ottern gezücht und Schlangenbrut hat er sie genannt. Und sein Outfit war auch out, der hat keinen Talar getragen, sondern ein Kamelhaarjacke, Ledergürtel um den Bauch und seine Ernährung bestand nicht aus Hamburger und Coca-Cola, sondern aus Heuschrecken und wilden Honig. Du findest ihn nicht im Eine-Welt-Laden, sondern im Knast. 1120 Meter über dem Toten Meer sitzt er im Hochsicherheitstrakt. Er ist der persönliche Gefangene vom König Herodes. Mitten in der Wüste, in der Festung Machaerus, sitzt er fest. Und die Leute haben auch schon einen Namen für ihn, einen Titel. Sie nennen ihn Johannes der Täufer. Und Johannes, das war die Ursache, er hat Sünde beim Namen genannt. Und wenn Ehebruch Sünde ist, ist das auch so, wenn der König die Ehe bricht und er sagt zum König, es ist Sünde, wenn du zu der Frau deines Bruders ins Bett steigst. Und Johannes hat sich den Mund nicht verbieten lassen, weil es eben um Sünde geht. Und das unterdrückte Volk, das hat nun den Johannes inzwischen, der im Gefängnis gelandet war, zum Volkshelden erklärt. Die Karriere vom Prediger in der Wüste bis zum Gefangenen in der Wüste wird weitererzählt hinter vorgehaltener Hand. Aber das Volk, das den Heiligenschein von Johannes poliert, kann die inneren Kämpfe von ihm nicht sehen. Es kann auch die Selbstgespräche, die er in seiner Zelle führt, nicht hören. Johannes geht es überhaupt nicht darum, seinen Heldenstatus zu erhalten. Er gibt zu, dass er auf die wichtigste Frage seines Lebens noch keine Antwort hat. Das muss er in seiner Gefängniszelle feststellen. Und deshalb schickt er jetzt seine Freunde zu Jesus und lässt die Frage ausrichten, die ihm unter den Nägeln brennt. Bist du es, der da kommen soll? Bist du es? Du musst wissen, inzwischen ist unser Grenzgänger an die Grenzen gekommen. Also Johannes der Täufer ist ja Grenzgänger zwischen Alten und Neuen Testament. Wenn du die Bibel aufschlägst, die hat ja zwei Teile, zwei Drittel, ein Drittel. Und genau dazwischen kannst du Johannes den Täufer reinklemmen. Grenzgänger. Aber jetzt ist er plötzlich an seine eigenen Grenzen gekommen und er fragt sich, warum scheint von Jesus, wenn er der Retter ist, nichts in meine Gefängniszelle rein? Warum ist alles dunkel? Wo bleibt er denn? Ich hatte es vorhin schon versucht anzudeuten, das Gefängnis Machäus, wo der Johannes sitzt, das gibt es auch heute. Die Gefängniszellen sehen immer nur anders aus und haben andere Namen. Keine Freunde, Ehe kaputt, Partner davon, eine Krankheit und eine Gefängniszelle, wo wir alle drin hocken, das ist unser begrenztes Leben. Da können wir uns auch nicht daraus befreien in ein Leben, das nie mehr sterben kann. Und die Gefängniszelle, die uns allen zu schaffen macht, in allen Bereichen unseres Lebens, heißt eben, das ist die gestörte Beziehung zum Schöpfer, zu Gott. Und die ist gestört seit dem Sündenfall. Und die wichtigste Frage von Johannes ist nicht, wie komme ich jetzt aus meiner Zelle raus, sondern wie kommt Jesus in mein Leben rein? Bist du es, der da kommen soll? Ist er der Messias? Ist er der Retter? Ist er der Sohn Gottes? Ist es wahr, was in der Bibel steht, was ich dort an Antworten bekomme? Kann ich dem vertrauen? Johannes hat nichts mehr zum Festhalten, keine Sicherheiten. Wisst ihr, wenn die Stärken im Leben abgezogen werden, zeigt sich, wo jemand seinen Halt hat. Wenn die Stärken abgezogen werden, brechen bei vielen auch die wichtigsten Fragen auf. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir vielleicht doch auf einen anderen warten? Und nun kommen die Freunde von Johannes zurück und bringen die Antwort von Jesus mit. Und die Antwort sieht so aus: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird die gute Nachricht, das Evangelium gepredigt. Und da sagen viele, die so darüber weglesen, das ist doch eine Enttäuschung, will Jesus den Johannes in seiner Gefängniszelle vielleicht veräppeln? Genau wegen der Sachen, die ja aufgezählt werden, hat doch der Johannes erst nachgefragt. Bist du es, der da kommen soll? Aber weißt du, für Johannes ist diese Antwort von Jesus keine Enttäuschung. Da kannte sich nämlich in der Bibel aus. Und genau dort steht die Antwort von Jesus drin, bereits in Jesaja 35. Es ist ein Zitat, was Jesus in die Gefängniszelle hineinschmuggelt, ein Bibelzitat. Und Jesus schmuggelt dieses dieses Bibelzitat ist herausgenommen aus der Ankündigung für den Retter, für den Messias. Jesus wird also, merkst du, im ersten Teil der Bibel weit vor seiner Geburt angekündigt und der Johannes versteht. Das war die richtige Antwort für seine Notsituation. Er ist es, er kommt, auch wenn ich zurzeit nichts verstehe. Auch wenn ich nichts zu sehen bekomme, Jesus ist der Retter und ich werde mich weiter daran festhalten. Jesus verweist also Johannes auf die Bibel. Er sagt, schau dort rein, was da drin steht. Hab Vertrauen. Die Zeichen, die jetzt geschehen, sind genau die Zeichen, die anzeigen, dass der Retter da ist, dass er kommt. Jesus lässt Johannes nicht ausrichten, geh mal ein bisschen in dich, horch mal in dich hinein oder vielleicht sing das Lied, etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Such sozusagen die Kraft in dir selber. Bin in mich gegangen, wieder nichts gefunden. Das sagt Jesus nicht. Versenke dich in dich selbst. Jesus schickt auch nicht eine Tüte mit Drogen ins Gefängnis, damit er nichts mehr mitkriegt von seiner misslichen Situation. Er schickt auch keine Räucherstäbchen, damit das den Gestank der Gefängniszelle ein bisschen übertönt. Oder er schickt auch keinen Pizzaservice als Alternative zum Fraß aus dem Blechnapf. Jesus schickt in die Gefängniszelle, in das Leben von Johannes, die Bibel, sein Wort. Jesus kommt durch sein Wort persönlich in den Knast Und der das nicht nötig hat, der kommt bis heute auch in deine Welt und er sagt bis heute, Tote stehen auf. Der Johannes, der sieht keinen Ausweg und will, Jesus will, dass er in die Bibel reinschaut. Das ist die heilsamste Erfahrung, die Menschen machen, die keinen Ausweg mehr sehen. Und wir sollten auch die Bibel anfangen schon zu lesen, bevor wir keinen Ausweg mehr sehen. Johannes kann nicht sehen, aber er hat jetzt nur das Wort von Jesus und das Vertrauen zu Jesus. Ich hörte von Leuten, die für die Paralympics studieren. Zum Beispiel sind da auch Menschen dabei, die bei sportlichen Wettkämpfen antreten, die nicht sehen können, die blind sind. Und sie haben dann zum Beispiel beim Langstreckenlauf einen Läufer vor sich, mit dem sie per Funk verbunden sind oder der neben ihnen läuft und ihnen Anweisungen gibt. Jetzt kommt eine Kurve, dann haben sie auch ihre Bezeichnung, wie steil die Kurve ist und so weiter. Und sie laufen dieser Person hinterher. Und sie kommen nur gut ans Ziel, wenn sie zwei Dinge beachten. Wenn sie Vertrauen zu dieser Person haben, zu ihrem Mitläufer oder Vorläufer und wenn sie auf sein Wort achten. Und das ist die Situation, in der der Johannes ist und das ist die Situation, in der du bist. Um gut ans Ziel zu kommen, musst du auf sein Wort achten und Vertrauen aufbringen zu Jesus. Dich auf ihn einlassen. Wir können Jesus nicht sehen, aber wir haben sein Wort. Und darauf setzen Menschen weltweit auf diesen Globus und sagen, das ist es, das ist mir die Hilfe und die Antwort auf meine Lebensfragen. Deshalb ist es lebensgefährlich, wenn das Vertrauen in die Bibel, in die Heilige Schrift kaputt gemacht wird, zerstört wird, wenn man die Bibel möglichst verbieten will. Es gibt die Anfeindung zu dem Wort Gottes, das kommt von außen. Zum Beispiel Kommunismus und Islam sind da ganz vorn dran zur Zeit. Christen gehen ins Gefängnis, weil sie eine Bibel besitzen oder weil sie sich nach der Botschaft der Bibel richten. Ich hörte von der Hilfsaktion Märtyrerkirche, dass in Nordkorea zurzeit 30.000 Christen im Konzentrationslager sind, während wir friedlich hier sitzen und aus der Bibel hören. Ich frage mich dann immer, warum machen die Verfolger, die Christenverfolger in ihren Ländern die Bibel nicht zur Pflichtlektüre, wenn sie der Meinung sind, dass das alles Spinnerei ist? Dann müsste doch schon mit der Grundschule angefangen werden, die Bibel zu lesen, damit jeder weiß und sich informieren kann, das ist Spinnerei. Damit muss ich mich nicht mehr beschäftigen. Nein, die Bibel wird verboten, weil sie Angst haben vor dem, der da drin vorgestellt wird und der uns in Frage stellt. Und das will man nicht. Dann gibt es nicht nur die Anfeindung von außen, sondern es gibt eine viel gefährlichere Anfeindung gegen die Bibel und die kommt von innen. Es brennt ja beim Bibellesen die Frage unter den Nägeln, das haben doch Menschen geschrieben, die Bibel ist doch die Handschrift von Menschen aus längst vergangener Zeit, was soll das uns heute noch sagen? Dann gibt es beim Umgang mit der Bibel viele verschiedene Varianten natürlich, aber im Groben gibt es eigentlich zwei Entscheidungen nur. Ganz grob gesehen gibt es nur zwei Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist, dass Menschen sagen, ich stelle meinen Verstand über die Bibel und ich lege mit meinem Verstand fest, was in der Bibel gilt und was nicht gilt für mein Leben und was Wort Gottes ist und was nicht. Da gibt es zum Beispiel in Stuttgart einen Professor, der auch Pfarrer ist, der forderte auf einem Kirchentag, dass die Verkündigung in der Kirche wissenschaftliches Niveau erreichen müsse und Aufklärung und historisch-kritische Bibelauslegung werde Gottvertrauen verhindert, meint er. Man könne sich darauf verlassen, Jesus hat keine Blinden geheilt, Jesus hat keine Toten lebendig gemacht. Es geht doch bei der Auferstehung nicht um die Wiederbelebung eines Toten, wir glauben nicht an Zombies, hat er gesagt. Lebendig sei Jesus nur in der Verkündigung und in der Kirche und in der Nächstenliebe. Als ich das las, habe ich gedacht, das kenne ich irgendwoher. Ich bin ja nur in der größten DDR der Welt groß geworden. Die Kommunisten haben auch so geredet. Indem wir das tun, was Marx und Lenin gesagt haben, wird er in unseren Taten weiterleben. Und genauso ticken diejenigen, die von innen uns die Bibel kaputt machen. Jesus ist nicht auferstanden und das stimmt auch alles gar nicht so. Aber wir müssen uns danach richten, was Jesus vielleicht für moralische Dinge gesagt hat. Und dann wird er in unseren Taten weiterleben. Das ist die erste Variante, für die sich Menschen entscheiden. Ich stelle meinen Verstand über die Bibel. Und die zweite Variante ist die, die Bibel steht über meinem Verstand, ich stelle mich drunter. Na, da gibt es Beispiele. Und das sind keine dummen Leute. Es gab zum Beispiel die Professorin Etta Linnemann, war Buchautorin, Theologieprofessorin an der Uni in Marburg und ebenfalls eine Vertreterin dieser sogenannten modernen Theologie, also derer, die ihren Verstand über die Bibel stellen. Und dann gab sie eines Tages eine Bekanntmachung an ihre Studenten heraus und schrieb: Ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, der auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Brüder und Schwestern die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Und über ihre bisherige Tätigkeit schrieb sie: Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin und ich erachte alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Ich kann nicht länger versuchen, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort mein Denken durch den Heiligen Geist verwandelt. Professorin Etta Linnemann. Wisst ihr, diese beiden Professoren, die zeigen doch ganz deutlich, es ist keine Frage der Intelligenz, für welche Variante du dich entscheidest. Auch wenn die Variante Nummer 1 der Variante Nummer 2 häufig vorwirft, das sind dumme Leute. Die haben es noch nicht richtig gecheckt. Man kann natürlich sagen, die Etta Linnemann, die ist doch nun schon tot. Die hat das 1978 geschrieben. Da kann ich den nächsten hervorbringen, den ich auch persönlich kenne. Professor Dr. Gerhard Mayer. Altlandesbischof von Württemberg. Der hat geschrieben in dem Buch, wie legen wir die Schrift aus, die Bibel als Ganze ist sowohl Gottes Wort als Menschenwort und wehrt sich gegen eine Aufteilung in ewige Wahrheiten und zeitgeschichtliche zufällige Aussagen. Die Bibel ist Offenbarung göttlichen Redens und damit mehr als nur eine Sache. Und der Mann hat nicht nur Theologie, sondern auch Jura studiert, also kein dummer Junge. Und als er bei uns, er ist alle 2 Jahre zum Bibelseminar, laden wir ihn nach Chemnitz ein. Und als er einmal wieder da war, ich habe gedacht, musst immer was für den Tourismus tun. Und da habe ich also das Ehepaar Meier ins Auto gepackt und wir sind da nach Annaberg gefahren, in den Bergmannsdom, in die Annenkirche und haben dann auch noch eine Führung bekommen. Und der Pfarrer hieß auch gleich noch Führer, war ganz nett. Und dann haben wir an der Kanzel gestanden und beim Aufgang der Kanzel, vielleicht waren manche von euch schon dort, da ist das, wie das fürs Erzgebirge so typisch ist, mit Schnitzereien alles versehen, wie sich das gehört. Da sah man bei der untersten Treppe, bei dem Geländer, einen Bergmann bei der Arbeit. Wie er sich mit seinem Werkzeug in den Berg reingräbt. Und da sagte Gerhard Mayer, das ist die Situation von uns Menschen. Wir graben nach dem Schatz, wir fragen, woher komme ich, warum lebe ich, gibt es Gott? Das sind die Fragen von uns Menschen. Und er sagte dann, das ist die Aufgabe, wie der Bergmann, bevor ein Pfarrer die Kanzel hochgeht, dass er in der Bibel gräbt, im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift, damit er dort die Antworten findet auf die Lebensfragen der Zuhörer in seinem Gottesdienst und seine eigenen Lebensfragen beantworten kann. Und wir waren uns dann ganz schnell einig, dass wir diese Antworten in der Bibel finden und dass da nicht nur die Pfarrer zu graben haben, sondern jeder ganz persönlich in der Bibel gräbt. Und ich will es gleich sagen, Bibellesen ist auch anstrengend, das kann ich nicht einfach so im Vorbeigehen machen und ich kann auch nicht von der Herrnhuter Losung nur lesen, leben, das ist die Vorspeise. Die Bibel ist sozusagen die Möglichkeit, dass wir das Chefwissen anzapfen für unser Leben. Ich liebe eine Begebenheit von dem Physik-Nobelpreisträger Max Planck. Der hat ja 1918 den Physik-Nobelpreis bekommen und hat dann mit seinem Thema Quantenmechanik eine Vortragsreise gemacht durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Und er hatte für diese Vortragsreise auch einen Chauffeur. Und der Chauffeur saß immer in der ersten Reihe mit seiner Chauffeurmütze und hörte sich den Vortrag vom Herrn Professor an. Und als sie Richtung München fuhren, sagte der Chauffeur während der Fahrt: Herr Professor, ich habe eine Idee. Das bringt etwas Abwechslung in unser Leben. Und Max Planck war interessiert und der Chauffeur sagte, wissen Sie was, ich habe Ihren Vortrag jetzt schon so oft gehört, ich kenne den in- und auswendig. Ich schlage vor, ich halte in München für Sie den Vortrag und Sie setzen meine Chauffeurmütze auf und setzen sich in die erste Reihe. Max Planck war amüsiert und ließ sich darauf ein. Und so hielt der Chauffeur in München den Vortrag für den Professor und der saß mit der Chauffeurmütze in der ersten Reihe. Es ging alles gut, aber nach dem Vortrag meldete sich im Publikum ein Professor und stellte eine Frage. Und da sagte der Chauffeur, ich hätte nie gedacht, dass in so einer fortschrittlichen Stadt wie München so eine einfache Frage gestellt wird. Ich werde meinen Chauffeur bitten, die Frage zu beantworten. Als ich das las, war mir klar, es gibt zwei Arten von Wissen. Es gibt Chefwissen und es gibt Chauffeurwissen. Und ich möchte dir heute gerne zu nahe treten, du hast nur Chauffeurwissen. Und das Chefwissen, das kannst du hier in der Heiligen Schrift anzapfen. Wisst ihr, wenn die Bibel und ein Kopf zusammenschlagen und es klingt hohl, muss es nicht an der Bibel liegen. Die Bibel sagt ja auch, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und du musst wissen, wir sind ja zum Gottesdienst zusammen, Gott lässt zu, vielleicht hast du es auch schon beobachtet, dass Menschen sich selber ruinieren. Vielleicht kennst du einige, das lässt Gott zu. Gott lässt es auch zu, dass ganze Familien sich ruinieren. Auch das sind einige bekannt und Gott lässt sogar zu, dass ganze Völker sich ruinieren. Und das kann man in Geschichtsbüchern nachlesen, auch aktuell. Aber eins wird Gott niemals zulassen, dass sein Wort ruiniert wird. Da wird er immer eingreifen. Es wird immer Menschen geben, die diesem Wort vertrauen und die so predigen, wie es im Wort steht. Wisst ihr, ich habe manchmal Angst um die christlichen Gemeinden, dass sie selber das kaputt machen, dass sie es nicht leben und gleich gar nicht lesen. Stell dir bitte mal vor, Gott würde heute Abend um 22 Uhr sterben. Gott würde heute Abend 22 Uhr sterben und ich behaupte, viele Christen, die sich so nennen und die auch in christliche Gemeinden gehen, würden es nicht einmal bemerken. Weil 22.01 Uhr würde bei ihnen alles so weiterlaufen wie bisher. Viele Gottesdienste wären weiter so kalt, dass du in der Eishalle abhalten kannst und im Mittelgang Schlittschuh laufen kannst. Die Lebensgestaltung von ihnen schreit weiter zum Himmel. Sie sagen, Gott ist doch zum Vergeben da, also muss ich mir von ihm doch nicht in mein Leben hineinreden lassen. Ich lebe, wie ich will. Viele Gebete bleiben weiter, hohle Worte, magische Zauberformeln gegen die Ungewissheit. Gott wäre tot und sie würden es nicht mal bemerken, weil die Beziehung vorher zu Gott schon tot gewesen ist. Sie haben Gott nicht in ihrem Leben zu Wort kommen lassen, sie haben sein Wort gar nicht gehört. Sie erkennen den Vater nicht mehr an der Stimme im Alltag, weil sie sich vom Vater entfernt haben, vom Vater im Himmel. Deshalb merken sie auch nicht, dass dieses Wort Gottes ihnen Trost und Korrektur und Hilfe im Alltag, in den Höhen und in den Tiefen des Lebens ist. Und dass es Antworten auf die Lebensfragen geben will. Ja, Jesus folgt, der merkt aber, wenn ich die Bibel lese, dann hat das wirklich auch Folgen. Und da gibt es gravierende Unterschiede. Lebensschicksalsschläge in der Kindheit können ja zum Beispiel einen Menschen ein Leben lang prägen. Und dann hat das Auswirkungen aufs ganze Leben. Zum Beispiel beim Sänger der Band Nirvana, Kurt Cobain. Er war 9 Jahre alt, da ließen sich seine Eltern scheiden. Und er haderte damit, er war wütend und später drückte er in der Musik nur seinen Zorn aus. In seinen Liedern ging es um Tod, um Hölle, um Sinnlosigkeit des Daseins. Er war erfolgreich, verkaufte mehr CDs als Elvis Presley. Und bis heute gilt der Musiker für viele als Idol. Er sang, ich hasse mich und ich möchte sterben. Das hat er dann auch gemacht. Am 5. April im Jahre 1994, im Alter von 27 Jahren, wurde er in seinem Haus gefunden, Überdosis Heroin und Kopfschuss aus seinem Gewehr. Und ein anderer Musiker, der reagierte auf den Schicksalsschlag in seiner Kindheit ganz anders. Und dieser Schicksalsschlag war auch, als er 9 Jahre alt war. Seine Eltern starben, beide, Johann Sebastian Bach. Aber seine Musik, die zeichnet sich dadurch aus, dass er Freude verbreitet. Und dass bis heute Menschen durch die Musik, die Werke von Johann Sebastian Bach zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und da fragst du dich vermutlich, woher kam bei Johann Sebastian Bach diese Lebensveränderung trotz Schicksalsschlag, woher kam bei ihm die Freude? Und ich will dir sagen, aus der Botschaft der Bibel. Die Bibel erzählt nämlich davon, dass das Leben nicht leer und sinnlos sein muss. Und trotz Schicksalsschlägen kann ein Mensch inneren Frieden bei Jesus Christus finden, so eben wie Johann Sebastian Bach. Und um das zu prüfen, wenn heute jemand hier ist, der sagt, ich hätte gern einen Beweis dafür, kann ich dir sagen, den gibt's nicht. Du kannst es nur prüfen und zwar selber den Beweis antreten. Und einer, der auch kein dummer Junge ist, das ist der Oxforder Mathematikprofessor John Lennox. Der empfiehlt denen, die noch schwankend sind, die fragend sind, ist es denn wirklich Jesus, der da kommen soll in meinem Leben, denen empfiehlt er ein Experiment. Das möchte ich euch am Schluss mit auf den Weg geben. Ich will erst mal vorausschicken, dass Jesus vor 2000 Jahren gelebt hat, das bestreitet heute niemand mehr. Dass Jesus per Kreuzigung hingerichtet wurde und starb, das wird von unterschiedlichsten Augenzeugen belegt. Historiker sagen, jawohl, so war's. Ich weiß, dass der Islam das leugnet. Ein anderer sei an der Stelle von Jesus gestorben. Auch hat ideologische Gründe. Ob Jesus auch verstanden ist, ob er der Sohn Gottes ist und heute lebt und unser Leben auch verändern kann und uns in den Himmel bringt, darüber gehen die Meinungen auseinander. In der Bibel gibt es 4 Berichte, hatte ich gestern schon erwähnt, über das Leben von Jesus, was er gesagt hat, was er getan hat, was ihm wichtig war. Und einer dieser Berichte, den nennen wir Johannesevangelium. Und John Lennox, der Mathematikprofessor, erklärt nun, durch das Lesen des Johannesevangeliums haben Millionen Menschen bezeugt, dass Jesus ihnen sich dabei persönlich offenbart hat. Denen ist sozusagen Kronleuchter aufgegangen beim Lesen des Johannesevangeliums. Und er empfiehlt, wir können nicht alle diese Millionen als Verrückte bezeichnen. Die einzig wissenschaftliche Vorgehensweise ist, den Anspruch zu überprüfen, indem wir das Experiment durchführen und das Johannesevangelium selber lesen. Das ist die Empfehlung für diejenigen, die sagen, ich muss mich noch ein bisschen damit beschäftigen. Also meine Empfehlung, und ich schließe mich dem John Lennox an, lies das Johannesevangelium und besuche ab nächste Woche Donnerstag den Glaubenskurs. Dort kann man noch mehr Informationen sich reinholen und dann muss man irgendwann die Entscheidung für oder gegen Jesus treffen. Aber diejenigen, die sagen, ich brauche keinen Glaubenskurs mehr zu einer Entscheidungsfindung, ich brauche ihn zur Vertiefung. Ich muss endlich mal klare Sache machen, ich muss jetzt Jesus sagen, jawohl, du bist der, der auch in meine Gefängniszelle kommt, der in meine Dunkelheit reinkommt und mir Kraft gibt und der mich in die ewige Herrlichkeit bringt, wo es kein Leid und keine Schmerzen und keinen Tod mehr geben wird. Dir will ich mein Leben anvertrauen. Du sollst mir die Bibel aufschließen, wenn ich sie lese und sollst mir dabei helfen, das zu verstehen und dann die Kraft zu geben, das auch zu tun, was ich verstanden habe. Wenn du soweit bist, dann ist das folgende Gebet, was ich jetzt gleich laut spreche, genau dein Gebet. Das kannst du jetzt an deinem Platz, in deinem Herzen, dort, wo die Entscheidungen fürs Leben getroffen werden, zu deinem eigenen Gebet machen. Und ich bitte dich, dass wir wie an den Abenden auch eine Vereinbarung treffen, dass du dann nach dem Gottesdienst hier nach vorn kommst und dass du dir von uns das Heft geben lässt, wo das Gebet drinsteht, als Erinnerung, dass du auch nächste Woche noch weißt, was du heute gebetet hast. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist. mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.
Schau nach vorn, nicht mehr zurück, ich komme jetzt zu dir. Du bist das Leben, bist mein Glück, ich komme jetzt zu dir. Jesus Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld. Ich komme jetzt zu dir. Es ist nicht leicht auf schmalem Steg. Ich komme jetzt zu dir. Du schenkst mir Kraft auf meinem Weg. Ich komme jetzt zu dir. Mein Schicksal liegt in deiner Hand. Ich komme jetzt zu dir. Bei dir, da seh ich wieder Land. Ich komme jetzt zu dir. Jesus Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld. Ich komme jetzt zu dir. Den Tod hast du kaputt gemacht. Ich komme jetzt zu dir. Den Himmel hast du mir gebracht. Ich komme jetzt zu dir. Du gibst mir Halt im Sturm der Zeit. Ich komme jetzt zu dir. Du führst mich in die Ewigkeit. Jesus Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld. Ich komme jetzt zu dir.
Ich bitte jetzt alle nach vorn, die eine Fürbitte mit übernommen haben.
Ich lade ein, dass ihr mitbetet und nach den Fürbitten einstimmt in den Ruf: Herr, erbarme dich. Großer Gott, wir danken dir für diese Woche, die hinter uns liegt. Wunderbare Zeit unter deinem Wort, in der Gemeinschaft. Segne alle, die das möglich gemacht haben, hier in der Eishalle. Die Stadt Altenberg, den Bürgermeister und die Stadtverwaltung, die uns die Halle zur Verfügung gestellt haben. Danke dafür, auch das Landratsamt, das Gesundheitsamt. Segne alle, die das durch ihre Gaben, die Spenden möglich gemacht haben. Kirchenvorstände, die das mittragen. Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich.
Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir von den Menschen erhalten haben, die Gott erlebt, über das Internet miterleben durften. Wir danken dir für das Funktionieren der Technik und das Organisationsteam, das jeden Abend reibungslos zusammengearbeitet hat. Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass sich viele Menschen haben ansprechen lassen und einladen lassen, dass Menschen dir ihr Leben übergeben und anvertraut haben. Auch wir Mitarbeiter wurden durch deine frohe Botschaft geistlich gestärkt. Schenke, dass der begonnene Weg weitergeht und die nächsten Schritte im Glauben möglich werden. Segne Alpha den Glaubenskurs im Anschluss an diese Woche. Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich.
Heiliger Geist, wir danken dir, dass du die Verkündigung der Prediger Michael Kaufmann, Olaf Latzl und Lutz Schäufler gesegnet hast, dass sie uns vollmächtig dein lebendiges Wort auslegen und weitergeben durften. Erwecke in uns täglich neu die Freude an deinem heiligen Wort und leite uns in deiner Wahrheit. Gemeinsam rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.
Du Schöpfer von Himmel und Erde, wir danken dir für deine wunderbare Schöpfung, die du bis zum heutigen Tage erhältst. Schenke uns einen verantwortungsvollen und sorgsamen Umgang mit diesem anvertrauten Gut, dass wir das Werk deiner Hände bewahren und nicht zerstören. Gemeinsam rufen wir:
Herr, erbarme dich.
Heiliger Geist, wir erbitten deinen Segen für alle, die in unserem Land, in dieser Gesellschaft Verantwortung tragen. Herr, wir bitten dich besonders auch für unsere Kirchenleitung, für die Mitarbeiter des Landeskirchenamtes in Dresden. Schenke ihnen immer wieder Weisheit, gib deinen Heiligen Geist bei allen Entscheidungen. Lass sie sich an deinem Wort ausrichten. Gib ihnen den Mut, dich als ihren Herrn zu bekennen. Wir bitten dich, segne auch unseren Landesbischof Tobias Bilz. Gemeinsam beten wir voller Verantwortung: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben, mit Hand angelegt haben. Auch viele Gäste haben spontan sich zur Verfügung gestellt. Ich kann sie gar nicht alle nennen. Herzlichen Dank und Gott vergelte das, dass ihr mitgemacht habt. Und stellvertretend dafür bekommt der Lutz als Dankeschön wieder unsere selbst gedrechselten Schwibbogen. Den kannst du ja vielleicht mal als missionarischer Initiative mit nach Süddeutschland nehmen. Also morgen genau fährst du schon weiter nach Esslingen. Ne? Also Gott mit dir, Gottes Segen da. Also herzlichen Dank und wir können vielleicht mal einen kleinen Applaus geben für alle Mitarbeiter. Und da habe ich gehört, da hören wir noch ein Lied. Ja.
Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein.
Versuchen wir es gemeinsam.
Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Kein Frieden in der Welt, ohne Frieden zwischen Völkern. Kein Frieden zwischen Völkern, ohne Frieden im Land. Kein Frieden im Land, ohne Frieden in den Städten. Kein Frieden in den Städten, ohne Frieden im Haus. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Kein Frieden im Haus, ohne Frieden zwischen Menschen. Kein Frieden zwischen Menschen, ohne Frieden in mir. Kein Frieden in mir selbst, ohne Frieden mit dem Schöpfer. Nur Jesus ganz allein gibt dir den Frieden mit Gott. Frieden wird werden, auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein.
Es gibt noch einige kleine Ansagen. Wir danken ganz herzlich für alle Kollekten und Spenden, die in dieser Woche zusammengekommen sind. Das ist sehr schön. Auch online haben Leute gespendet, die über den Livestream verbunden waren. Heute können Sie, wenn Sie uns unterstützen wollen, wenn Sie Evangelisation, Gott erlebt, unterstützen wollen, gern am Ausgang wieder eine Spende in diese aufgestellten Zelte aus Holz einwerfen. Die Kollekte, die wir hier am letzten Sonntag vor einer Woche zusammengelegt haben, betrug für die eigene Kirchgemeinde 123,61 Euro und für die missionarische Öffentlichkeitsarbeit noch einmal denselben Betrag. Wir freuen uns, dass wir, so Gott will, in 2 Jahren wieder Gott erlebt durchführen, hoffen, dass das klappt, aber jetzt als nächstes kommt erstmal der Alpha-Kurs, der nächste Woche beginnt. Alle, die sich angemeldet haben, noch einmal herzliche Einladung. Am 25. Juni, am Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr. In unserer Gemeinde beginnen auch wieder die musikalischen Gruppen. Die treffen sich zu den gewohnten Zeiten, Posaunenchor und Kantorei. Ich weise noch auf etwas Neues hin, das wurde hier auch schon kurz angesprochen. Der Olaf Latzel hat sich gewundert, dass immer die Glocken ständig permanent läuten in der Geisinger Kirche. Es war gerade am Mittwoch der Fall. Und das hängt damit zusammen, dass wir da ein neues Format stattfinden lassen, nämlich der Orgelsommer in Geising. Unser Kantor Roy Heine spielt jeden Mittwoch ein kleines Orgelkonzert, eine halbe Stunde ab 12 Uhr. Herzliche Einladung, der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte wird gebeten. Auch die Frauendienste finden wieder statt und am kommenden Mittwoch finden bei uns die Johannesandachten auf den Friedhöfen statt, am 24. Juni, 18 Uhr in Fürstenwalde und Schellerhau, 19 Uhr in Liebenau und Oberbärenburg und 20 Uhr in Geising. Auch dazu ganz herzliche Einladung. Bei schlechtem Wetter werden wir nicht auf dem Friedhof, sondern in der Kirche sein. Am nächsten Samstag gibt es hier bei uns 19 Uhr in Fürstenau einen Abendgottesdienst und am nächsten Sonntag, 28. Juni um 9 Uhr in Fürstenwalde einen Gottesdienst mit der Taufe von Hanna Zimmermann, ein sehr schöner Anlass, und 10 Uhr Jubelkonfirmation in Schellerhau und 10.30 Uhr Jubelkonfirmation in Lauenstein. Ich lese uns den Spruch, der mit uns in diese neue Woche geht, aus Matthäus 10. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der Herr segne diese Gemeinde, er segne euch alle, die ihr hier zu Gast seid, nach dem Reichtum seiner Gnade. Friede sei mit euch. Amen. Wollen wir uns noch zum Abschluss unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und er gebe dir seinen Frieden.
Wieso ist mir ist noch was eingefallen? Also bleibt noch zusammen, nutzt die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und mit den Mitarbeitern. Da gibt es noch den Büchertisch, der noch offen ist. Marburger Medien haben auch noch was dagelassen, es kann mitgenommen werden. Und ganz wichtig, wer noch überschüssige Zeit und Kräfte hat, ab um 12 wird der Abbau stattfinden. Da sind wir über jede helfende Hand dankbar. Gottes Segen, bleibt ihm befohlen. Tschüss.